SRF 1. SRF 1.
In unserer Mundart-Sendung Schnabelweit haben wir Ihnen der Sommertour ganz einen besonderen Leckerbissen. Am Pedro Lenz sein jüngster Roman «Die schöne Fanny», gelesen vom Autor höchstpersönlich. Das sollten Sie vor dem fünften Teil wissen, wobei Sie die bisherigen vier nachhören können auf srf1.ch. Die junge Kunststudentin Fanny, atemberaubend schön, wie es der Titel schon sagt, verdient sich als Aktmodell einen Zustupf bei den beiden Kunstmaler Louis und Grunder. Und die Fanny bringt das Leben vom Schriftsteller Jackpot total zu einer Opsi. Dabei müsste dieser eigentlich an seinem Debütroman arbeiten. Aber auch die beiden gestandenen Herren Louis und Grunder haben bei der Fanny ihrem Anblick nicht nur künstlerisch keusche Gedanken. Nach einem Ausflug zum Creux du Vent hat der Jackpot das Gefühl gehabt, jetzt käme alles in seinem Sinn. Aber an einer Vernissage gehört er, die Fanny sei scheint's mit dem Grunder auf Belgien gefahren.
Die schöne Fanny, Teil 5. Es hat etwa 20 Minuten gebraucht, bis ich mich so weit beruhigen konnte, dass ich im unauffälligen Plauderton fragen konnte, ob der Grund alleine auf Belgien sei. Ich weiss doch nicht, hat der Louis gesagt, seine Mutter hätte er nicht gut mitnehmen, die ist vor über 20 Jahren gestorben. Alle im Auto haben wieder gelacht, alle ausser dich. Es war ein grosses Durcheinanderreden und ein grosses Durcheinanderrauchen gewesen. Die Marie-Claire hat es offensichtlich genossen und die Landschaft gerühmt. Der Conny hat ständig das Fenster rauf und runter gelassen. Der Louis hat seinen Schlitten mit sichtlichem Vergnügen geleitet. Aber nachher, als wir zu Mutti ankommen, gibt es ein unerwartetes Problem. Die Beiz, die der Louis mit uns wollte kotteln essen, ist jetzt eine Pizzeria. Wie überhaupt fast jede Beiz in diesem Mutti eine Pizzeria ist. Was machen wir jetzt? Nehmen wir eine Pizza oder fahren wir weiter in Jura rein, bis wir kotteln finden? Was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, wir gehen jetzt Kotteln suchen. Irgendwo gibt es doch in diesem Jura noch richtig gut gemachte Kotteln. Der wollt mir doch nicht erzählen, die Welschen haben von einem Tag auf den anderen aufgehört, Kotteln essen. Der Conny telefoniert sich durch alle Beizen in der Region, bis wir wissen, wer uns Kotteln kocht. Mehr als eine Stunde später haben wir dem Abbeiz La Chopfond endlich unsere Kotteln bekommen. Neue Burgerart, eine Weisswein-Sauce, fehlerfrei, aber leck, ist das eine Sache mit diesen Kotteln. Ist das eine Sache, bis wir sie gefunden haben, und ist das eine Sache, bis wir sie gegessen haben. Eine Sache war auch, bis wir sie verdauert haben, und der Conny, der Pajas, hat auch gemeint, die Verdauung ging schneller, wenn er mir noch ein bisschen blogen könnte. Der Wein ist gut, das Wetter ist gut, die Gesellschaft ist gut, die Kotteln sind sehr gut, alle haben Freude und nur du hast gäng noch so einen skeptischen Blick getroffen, wie wenn es jeden Moment regnen könnte und du hättest gerade gemerkt, dass du den Schirm hast im Zug liegen. Was ist los, Jackpot? Kätschst aber jetzt nicht mehr am Gedanken, dass unser Liebfreund Grunder mit der wunderschönen Fanny auf Belgien ist, Kulturferien machen. Bist nicht etwa traurig, weil sie zusammen zu Ostende barfuß am Strand nachlaufen? Deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand, hat die Flut mitgenommen. Was gehört nun noch mir? Deine Liebe, sie schwand wie die Spuren im Sand. Was ist mir nur geblieben? Nur die Sehnsucht nach dir. Ist vom Howard Carpendale ein Song wie ein Klapp zum Gring, aber er läuft ihm noch 100 Jahre später noch. Weisst, ich komm stört der Nordsee kalte Füße über, wenn du stundenlang barfuß am Strand nachlaufst. Die holen sich unkorrigierbare rheumatische Beschwerden, ich sag dir's. Wieso willst du wissen, dass sie zusammen unterwegs sind? Weil ich's eben weiss. Weil mir's der Grunder selber gesagt hat und wenn der Grunder von Fanny erzählt, dann hat er das Herz von einem Bub und seine Augen glänzen wie frisch polierte Schuhe. Halt den Rang, Conny, du nervst. Ich habe so fest mit der flachen Hang auf den Beizentisch gehauen, dass gerade die Gläser anfangen zu wackeln. Oh, oh, Jackpot, jetzt aber. Was ein Anspruch, Alter? Wir hören, wir sind ganz Ohr. Silenzium, der junge Mann hat etwas zu erzählen. Das war der Louis, der nicht mitbekam, um was es geht. Und der Conny hat gespürt, dass er einen wunden Punkt erreicht. Also hat er gerade weitergemacht. Es war ein bisschen, wie wenn ein Kind merkt, dass ein anderes Kind schnell hässig wird. Und das Kind, das das gemerkt hat, macht sich ein Spiel daraus herauszufinden, wie weit das es gehen kann. «Nein, liebe Tischgenossen», hat der Conny gesagt, «es gibt keinen Anspruch. Unser lieb Freund und überregional ambitioniert Schriftsteller, unser Spezialist für Sportwetten, Hunderennen und unruhige Frauenherz, hat seine innere Mitte verloren, weil ihm gerade klar ist worden, dass die begehrenswerte Fanny von Zoffingen mit dem berüchtigten Frauenflüsterer und Womanizer Gregor Grunder das Kulturland Belgien bereist. Kannst nicht einfach mal den Rand halten, Conny, habe ich gefragt. Es ist nicht so schwierig. Du musst nur mal schauen, dass sich die Oberlippe und die Unterlippe berühren und nachher so verweilen. Am Louis hat es offensichtlich leid, dass er in ein Wespennest gestochen hat. Er hat versucht, ein bisschen Hitze aus dem Gespräch rauszunehmen. Bursche, reden wir doch von etwas Interessanterem. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Claire? Sie sind bestens einverstanden. Sie wissen sowieso nicht, wer die Fanny sind und wo das Problem liegt, hat jetzt Marie-Claire gesagt. Aber sie wäre dafür, dass man noch einen kleinen Digestiv zum Kaffee bestelle. Das sind keine so dumme Ideen. Etwas brennt, das könnte eigentlich fast nie schaden, hat jetzt der Conny gesagt. Aber für einen Jackpot lieber nur ein kleines Gläschen. Es dünkt nämlich, dass sie zur Zeit gerade leicht absturzgefährdet. Stimmt's nicht, Jackpot? Mir hat's gelangt. Ich bin aufgestanden und rausgelaufen. Der Louis ist mir nachher. Er hat mir gesagt, ich soll doch den Conny blöd tun. Soll mich doch nicht wegen nichts provozieren. Jetzt zeigen wir es doch so schön. Und außerdem gäbe es doch gar keinen Grund, um sich dieser weinen Sache hineinsteigern. Viermal doch in 7 Sekunden. Und nachher mit sachlicher Stimme. Die Pfanne gehört ja nicht dir. Wem denn? Wem gehört sie denn? Am Grunder? «Nein, Jackpot, die Pfanne gehört niemandem. Sie gehört sich selber. Sie ist frei und kann Ferien machen, mit wem sie will.» «Wieso weisst du das?» «Wieso, dass ich was weiss? Eben, dass sie frei ist. Du kannst ja gar nicht wissen, was zwischen mir und der Pfanne schon war.» Jetzt hat der Louis ein bisschen nachgedacht. Dann hat er gelächelt und gesagt, «Es stimmt, wir können es nicht wissen. Aber ganz gleich, was sie war, offensichtlich sei es zu wenig für das Pfanni wegen dem ihre Reisepläne umstellen mögen. Und ich muss lernen, dass Pfanni ein freiheitsliebender Mensch sei. Meinetwegen, aber ein Dozent kann doch nicht einfach mit seiner Studentin in die Ferien, das ist doch ein Missbrauch von seinen Dings, von seiner Machtposition. Hast du das Gefühl, der Grund reiche irgendein in seinem Leben irgendwo eine Machtposition gehabt? Der Grunder ist wie du und ich, glücklich machtlos oder machtlos glücklich. Und außerdem, sie sind ja gar nicht in die Ferien, sie sind auf einer Bildungsreise, das ist ein Unterschied, Jackpot. Und abgesehen davon, ich könnte ja auch eifersüchtig sein, wenn du meinen Jaguar brauchst, um mit der Fanny einen Ausflug in die Berge zu machen. Schliesslich habe ich sie viel älter kennt als du. Und? Bist es? «Nein, ich bin nicht eifersüchtig. Ich mag jedem alles gönnen. Das lernst du mit dem Alter, glaub mir's. Und wenn du es nicht lernst, dann ist es ein böses Alter.» Der Louis hat mich losgestohnt, ist wieder zurück in die Gaststube. Ich habe noch im Gang aussen über das vom bösen Alter nachgedacht. Da kommt Marie-Claire auf dem Weg zur Toilette an mir vorbei. «Alors, Jacques, dis-moi, was ist passiert?» Ich habe Marie-Claire gesagt, es sei mir ein bisschen schlecht und ich möge jetzt nicht mehr leiden. Ich gehe am Bahnhof und nehme den Zug für heim. Auf dem Weg am Bahnhof und nachher auf der Zugfahrt habe ich keine geraden Gedanken hergebracht. Ein Wunder, dass ich nicht gerade habe von Grennen. Aber ich glaube, noch das wäre mir in diesem Zustand nicht gelungen. Thank you. Als ich daheim ankomme, leere ich zum ersten Mal seit 5 Tagen den Briefkasten. Es war fast überlaufen. Eine Mahnung vor Haftpflichtversicherung, rechts ablegen. Eine Mahnung vor Krankenkasse, rechts ablegen. Ein Bettelbrief vor Paraplegikerstiftung, entsorgen. Ein Werbebrief vom Kleiderversand, entsorgen. Das katholische Kirchenblatt, links ablegen. Der Stadtanzeiger, links ablegen. Die neue Oldner-Zeitung, entsorgen. Ein Katalog für Gartenbedarf, entsorgen. Eine Rechnung für Strom und Wasser, rechts ablegen. Ein Buch, das ich mal antiquarisch bestellt habe, auspacken, die Rechnung rechts ablegen. Ein Hochglanzmagazin von einer Kreditkartenfirma, entsorgen. Und als ich alles sauber verteilt hatte, liegt vor mir noch eine Karte von Fanny. Auf der Karte war eine belgische Flaggenabbildung und dazu ein englischer Text. «What happens in Belgium, stays in Belgium». Also was in Belgien passiere, das bleibt auch dort. Ein eher unangenehmer Spruch, der auch nicht unbedingt geholfen hat, meine Eifersucht zu lindern. Wer entwirft solche Karten mit solchen Sprüchen? Was sind das für geistlose Spassvögel? «What happens in Belgium, stays in Belgium». Der gleiche doppelte Spruch geht sicher von jedem Land auf der Welt. Aber der Spruch hat nicht in jedem Land den gleichen Flow. «What happens in Bosnia-Herzegowina, stays in Bosnia-Herzegowina» zum Beispiel. Tönt nicht halb so gut. Die Kartenwahl hat Fanny also verdoppelt. Aber dafür hat sie wunderbar geschrieben, das muss ich gleich auch sagen. Kurz und schön. Lieber Jackpot, bald ist die Hälfte meiner Reisezeit vorbei. Denke hier in Antwerpen viel und lieb an dich, weil ich finde, diese Stadt würde ausgezeichnet zu dir passen oder du zu ihr. Herzlich, Fanny. Und drunter noch die Unterschrift vom Grunder mit einer kleinen Zeichnung von so einem Schiff am Hafen. Ich habe die Karte noch etwas länger angeschaut. Dann habe ich sie auf einen Sims über dem Fenster gestellt, aber verkehrt. Also so, dass ich ihre Schrift habe gesehen und nicht das Glier von wegen, was dort passiert, das bleibe ich auch dort. Dank dem Kartengruss ist es mir dann immerhin schon wieder gut genug gegangen, dass ich mich wieder bewegen konnte. Ich bin zu Galicia schauen, ob dort schon jemand rumhängt. Niemand, nur ich und die Ritarbar. «Leck, du mir, Rita, da tanzt ja der Bär, volle Kantine, volle Kehlen, volle Kasse.» «Sehr witzig, ja, hast du gerade aufgemacht, ich komme dann schon, was nimmst?» «Ich nehme alles, was du mir herstellst. Oder habe ich irgendeinisch irgendetwas nicht genommen? Habe ich einisch nicht ausgetrunken?» «Sag, bist du wirklich der Scherzkeks, Jackpot?» «Sorry, gib mir eine Stange.» «Eine normale oder eine trübe?» «So normal wie möglich.» Die Rita hat mir die Stangen kaum hergestellt und in dem Moment kommt eine Gruppe von Leuten rein, die aussehen wie Musiker, was einem auch nicht zu fest verwundern sollte, weil sie auch wirklich Musiker waren. Denise, die Saxophonistin, die auch singt und die guten Momente eine Stimme hat wie Dolly Parton. «Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can.» Und mit der Dolly Dönis läuft der ganze Rest ein. Zuerst der Gere, mein Lieblingsjazzer, dann der Andi, der oben beim Gere und der Dönis Schlagzeug spielt, und der Henri, einer der besten Pianisten, den man sich überhaupt vorstellen kann. Einer, der schon lange sehr gross wäre rausgekommen, wenn er nicht so fixiert wäre auf alles, was ihm zudröhnen kann. Aber was soll man machen? Pianisten sind die empfindlichsten Seelen im Musikgeschäft. Die kompensieren das mit Arroganz und andere mit Rauschmitteln. Ich hatte gerade Freude gehabt, die Truppe wieder einmal zu sehen. «Salut zusammen, habt ihr schon geschafft oder geht ihr erst arbeiten?» «Beides», hat der Gere gesagt. Sie haben gerade den ganzen Tag geprobt und am 9 Uhr haben sie zu Bruck im Salzhaus ein Konzert. «Aha, im Salzhaus tönt gut, tönt optimal, das Salzhaus, das kenne ich. Das ist recht ein schönes Lokal.» «Schön, schön, schön, schön», hat jetzt der Ari mit der halblahmen Zunge gelallt. «Schön, suche ein schöneres Adjektiv für schön», hat auch unsere schöne Schule Gott beim Aufsatz unterher geschrieben. «Alles ist schön, Jack. Unsere Musik ist schön, das Salzhaus ist schön, Brock ist schön und die Aare darfst du nicht vergessen, die Aare, die alte Schlange, die ewige, ewige, ewige Aare. Oh, sie ist schön. Und vor allem, sie verbindet Brock mit Alten oder umgekehrt. Ich habe den Ari studiert. Ich habe gesehen, wie er mit den Füßen das Gleichgewicht sucht. Ich habe gesehen, wie er sich immer wieder mit einer Hand an die Nase lenkt, wenn er spüren will, ob sie noch dort ist. Ich habe den Ari einen Moment angeschaut und jemanden gesehen, der nicht in dieser Welt steht. Nachher habe ich dir gerne ein paar Meter von der Gruppe weggelockt. «Du, gerne, sag mal, was ist mit dem?» «Was mit dem Ari? Weiss doch nicht. Wahrscheinlich hat er wieder etwas genommen, so wie fast immer.» Das hätte ich auch vermutet, dass er etwas genommen hat. Aber vermutlich war es kein Ofen mal drin. Hast du mal seinen Blick studiert? Sieht nicht gut aus. Der Ger hat nur kurz die Achsel gelüpft. «Was willst du? Jeder ist, wie er ist, und jeder nimmt, was ihn gelustet. Bei Mari mache ich mir nicht zu viel Gedanken, den kenne ich schon zu lange. Kaum hockt er am Klavier, ist alles andere unwichtig.» «Mensch!» Ich hätte jetzt eher gesagt, Ari tauche in den nächsten Minuten für immer in seine Zwischenwelt ab. Hey, weisst du, manchmal, dass ich bei Ari schon gemeint habe, er schläft mir jeden Moment weg und nachher, kaum hat der Gig angefangen, ist er so wach gewesen wie keiner von uns. Der Ari ist ein medizinisches Phänomen und einer der besten Pianisten südlich vom Nordpol. Ich hoffe, du hast recht. Wir sind beide wieder näher zur Gruppe. Man hat ein von dem geredet und ein von diesem. Mal wieder eine richtig gute Beizenplauderei, leicht, aber gleich nicht oberflächlich, flüssig, aber gleich nicht banal. Ausser wenn sich der Ari eingeschaltet hat, dann ist es nämlich gerade wieder schleppend geworden. «Glauben wir's, Dare ist eine Schlange. Sie schlängelt sich der Darenschloch. Sie schlängelt sich durch den Brienzersee, durch den Thunersee, durch das Aaretal, durch Bern, durch den Wollensee, durch den Bielersee. Sie schlängelt sich durch alles. Sie ist das Solothurn, sie ist das Alte, sie ist das Aarau. Und wenn wir auf die Brücke kommen, ist sie auch schon dort. Müsst ihr noch mal schauen. Das Brock ist sie ebenfalls. Die Aare, das ist eine glitschige, gefährliche Schlange. Und wenn sie Hunger hat, frisst sie ein Kind oder einen Hung oder ein altes Velo. Ist gut, Ari. Wir haben es etwa gehört. Nimm noch einen Schluck Wasser und stange einen Moment an die frische Luft. Dare ist eine Schlange, die Schwimmer frisst, die Uferwege frisst, die tote Tauben frisst, die immer genau das frisst, was sie gerade will. Wow, Ari, die Metapher mit der Schlange, die musst du patentieren. Weisst du, in manchen Dichter, dass der dankbar wäre für so ein Bild? Verkauf doch zu eben recht am Schriftstellerverband. «Sie sollen selber studieren, die Dichter, die faulen Siechen. Sie sollen selber auf die Ideen kommen. Ich bin Musiker. Ich kann nicht auch noch für die Dichter denken. Ein paar von denen sind übrigens auch Schlangen. Würgeschlangen. Sie würgen die mit Schlangen setzen, bis du fast keine Luft mehr hast. Super, Ari. Du sagst es.» Die Musiker haben mich gefragt, was ich noch vorhabe. Und weil mir spontan nichts in Sinn kam, haben sie mir vorgeschlagen, ich soll doch mit ihnen auf die Brücke den Gig hören. Sie sagen dann am Veranstalter, ich sei der Tourmanager, dann könne ich gerade mit ihnen Backstage und nach dem Auftritt etwas essen. Kein ganz schlechter Plan, habe ich gedacht. Mit Musikern unterwegs sein ist gäng besser, als allein daheim rumhocken, bis man ins Grübeln kommt. Denise hat mich ein bisschen angeflirtet und hat mir ins Ohr geküschelt, das Freuen, dass ich mitkomme. Für sie sei es motivierend, auf der Bühne zu stehen und sich vorzustellen, sie spiele der ganz oben speziell für einen Mensch. Und der eine Mensch, das werde heute am Abend ich. Darum sage ich es ja, hat Dolly Denise gesagt und mich vieldeutig angelächelt. Wow, Denise, das ist mir natürlich ein Ehr. Dann höre ich das ganze Konzert lang nur ganz genau auf dein Saxophon. Die anderen Instrumente tue ich rausfiltern. Das ist das Minimum, das ich erwarte, Jackpot. Einerseits hat es mich ein bisschen verwundert, dass mir Denise so kommt. Andererseits habe ich mir überlegt, dass sie gerade die gerechte Strafe für Fanny, weil sie mit dem Grund auf Belgien ist gefahren. «Siehst du jetzt, Fanny?» habe ich für mich gedacht. «Wenn du mit dem Grund in die Ferien gehst, dann kann ich auch mit der Denise ein bisschen rumschäkern.» Das Konzert hatte einen sehr schönen Zug. Wenig Laber, kurze Ansagen und viel Konzentration. Ein guter Flow, gute Rhythmuswechsel, so wie es muss sein. Der Henri hat gespielt wie ein Gott. Er hat den Oberkörper einmal gegen vorne und einmal gegen hinten bewegt, dass man fast hätte meinen können, das Klavier bewegt sich mit ihm. Er war hellwach und obwohl dass er es nicht gesucht hat, hat er fast jedem Stück irgendeinen Zwischenapplaus bekommen. Nicht, dass es wahnsinnig viele Leute im Saal hatte, das schon nicht. Aber die dort waren, die haben genau zugelassen und sie haben sich immer wieder begeistern. Und von was lässt sich das Volk an einem Konzert begeistern? Von charismatischen Figuren, die etwas können. Viele Bands haben nicht eine einzige solche Figur. Beim Gere seiner Band hingegen ist jeder einzelne Figur. Nach dem Gig sind wir mit dem Veranstalter und der Techniker noch zur Nacht nehmen. Geschnetzelt mit der Rösti war gut gewesen. Soll der Magen selber schauen, wie er das mit den Kotteln vom Mittag zusammenbringt. Der Henri ist ziemlich schnell wieder in seine eigene Welt von Schlangen und Schönheit abgetaucht. Der Ger war müde und glücklich. Der Andi hat die ganze Zeit mit dem Besteck gespielt. Denise hat gäng noch mit mir geflirtet. Und als wir um 1:30 in der Nacht wieder zu Hause waren und alle Instrumente und alle Boxen und Verstärker im Übungsraum versorgt hatten, hat sie mich geradeaus gefragt, ob ich zu ihr liegen konnte. «Bist du allein daheim?» Wenn es nicht so wäre, würde ich dich wahrscheinlich nicht fragen. Ich bin allein und darum würde ich mich freuen, wenn du kommst. Aber ich störe mich nicht, Jackpot, entweder kommst oder du kommst nicht. Ich komme gern, habe ich mich gehört sagen. Also, vamos. Hey, Denise, ich habe nicht gesagt, ich komme, ich habe gesagt, ich komme gern. Du musst den Konjunktiv ernst nehmen, der Konjunktiv macht die Sprache differenzierter. Ich komme gern, aber ich komme nicht. Wartet also schon ein anderer auf dich? Schön wär's. Was ist es denn, wenn's nicht das ist? Was haltet die ab? Ich habe mir eine gute Antwort überlegt. Etwas Philosophisches, etwas Tiefsinniges, etwas Mystisches, etwas Gescheites, etwas, was Denise sofort einleuchtet und mir selber auch. Aber es ist mir nichts solches in Sinn gekommen. Sag mal, ist etwas mit der Jackpot? Nein, nichts. Sorry für die Stürme. Es ist alles gut. Gehen wir. Ich habe Denise am Arm genommen, wir sind zu ihr heimgelaufen. Denise hat beim Vögeligarten hinten gewohnt. Im Stegenhaus hat es nach Zitronen geschmückt. Also nicht nach richtigen Zitronen, aber nach irgendeinem Putzmittel mit Zitronengeschmack. Strahlend sauber dank Allzweckreiniger mit Zitrusfrische verstrahlendem Glanz mit wenig Mühe. Jetzt 30% mehr Inhalt. «Du, Denise, wird bei euch das Stegenhaus von jemandem geputzt oder müssen das die Mieter selber machen?» «Nein, es kommt der Reinigungsfirma. Warum?» «Hat mich einfach untergenommen, weil es so sauber ist.» Die Nacht ist ein kleines Fiasko geworden. Wir sind stundenlang auf ihrem Sofa gehockt und haben geredet. Denise hat versucht, einer Situation einen Touch Romantik zu geben, mit feiner Musik, mit Kerzenlicht, mit einer Flasche Barolo. Ja, die ganze Zeit an die Pfanne müssen denken und bin wegen dem nie richtige Stimmung gekommen. Irgendeiner hat der Tönnies auch gemerkt, dass es ziemlich sinnlos ist mit mir. Es sei kein Problem, hat sie gesagt. Sie merke schon, dass ich gedanklich nicht frei sei. Und wenn mich etwas belaste und ich will darüber reden, dann sei sie jederzeit bereit zuzuhören. Ja, nicht mögen darüber reden. Es gibt Zeug, da kann man nicht darüber reden. Ich habe dann auch mit der Denise in der Küche ein bisschen Kräutertee genommen und gewürfelt und gesagt, es tut mir ernsthaft leid, dass ich so einen komischen Sieg sei. Das hätte ich allerdings nicht müssen sagen, weil Denise hat gefunden, das sei wirklich kein Problem. Es sei ja schön, dass ich da sei, weil sie jetzt einfach nicht allein mögen sein. Das gäbe es bei ihr manchmal, seit dass sie nicht mehr mit anderen Leuten zusammenwohne, dass sie die Einsamkeit fast nicht erträge und jemanden brauche, der in der Nähe sei. Tu dir doch einfach einen Hund zu suchen. Ein Hund ist gut gegen die Einsamkeit. Viele Leute, die nicht gerne alleine sind, haben einen Hund. Ein Hund gibt dem das Gefühl, man sei für jemanden da. Es gäbe keinen besseren und treueren Begleiter. Und abgesehen davon gäbe ihm so ein Hund auch eine Tagesstruktur. Hast du einen Hund? Nein, ich nicht, aber ich brauche ihn auch kennen. Ich habe nicht Angst vor der Einsamkeit. Im Gegenteil, mir tut es alleine sein gut. Merkst du eigentlich nicht, dass es ein Affro ist, wenn du da einfach sagst, ich soll mir doch einen Hund suchen tun? Das ist, wenn du mich nicht ernst nehmen würdest. Im Gegenteil, Denise, ich suche nach Lösungen. Merci vielmals. Mit dem Glier vom Hund habe ich die Stimme, glaub, definitiv kaputt gemacht. Hätte es mir so leid tun? Nein, ich habe es ja nicht als Provokation gemeint, überhaupt nicht. Ich habe gefunden, das mit dem Hund sei ein glasklarer Lösungsvorschlag für ihr Problem mit der Einsamkeit. Als Denise Geschwing raus ist, bin ich in dieser Küche herumgestanden. Ich habe die Karten angeschaut, die am Kühlschrank mit Magneten befestigt waren. Ein paar waren vom Meer und ein paar von den Bergen. Aber dann habe ich nicht zu knapp gestaunt, weil auf einer von diesen Karten ist gestanden: «What happens in Belgium stays in Belgium». Ich wollte sie gerade abnehmen und lesen, da ist Denise schon wieder da gestanden und ich habe mich nicht mehr getraut. «Das ist jetzt der Grösste», habe ich gesagt, «dass du eine Karte bekommen hast, wo drauf steht, what happens in Belgium stays in Belgium». Ich habe ausgerechnet heute die Haare genau gleiche Karten bekommen, sogar die gleichen Farben und die Schrift war auch gleich gewesen. Die ist vom Gerre. Er ist ja letztes Frühling auf Belgien spielen. Weisst, mit diesen Deutschen, die er alle begleitet. Sie auf Brüssel können und noch sonst irgendjemand her. Belgien scheint für Oldner recht eine beliebte Destination zu sein. Es ist halt schön, vor allem Brüssel, sehr eine lebendige Stadt. Ich war auch schon dort gewesen, du nicht? Nein, zu Belgien noch nie. Keine Ahnung, ob es mir gefallen, aber etwas wüsste ich dafür jetzt schon ganz sicher. Ich würde keine Postkarte verschicken, die drauf steht, «What happens in Belgium stays in Belgium». Denise hat müde gelächelt und ich habe gespürt, dass es der allerletzte Moment ist, zum ohne Drama der Hut zu nehmen. Ich habe ihr Merci gesagt und dass es lieb sei, dass sie mich eingeladen haben. Bettschwere hätte ich schon den ganzen oben gehabt, aber nachher, als ich daheim war und endlich konnte schlafen, bin ich aufgedreht wie eine Stereoanlage in einem Luftschutzkeller. Ich habe Schreibpapier gesucht, in der ganzen Wohnung keins gefunden und zuletzt habe ich ein paar Seiten aus einem leeren Heft rausgerissen. Klar, es war ein bisschen schäbig, Häuselipapier, A5, kein Wasserzeichen, kein gedruckter Briefkopf. Und trotzdem war es besser als gar nichts. Ich habe der Fanny einen langen Brief geschrieben. Ein Brief, wo alles ist drin war, was in einen emotionalen Brief hineingehört. Viel Pathos, viel Versprechungen, viel kleine Andeutungen, Schachtaussätze, Poesie, Zitate von Leuten, die die Sache besser formulieren können als ich, ein paar versteckte Vorwürfe, ein Prise Selbstmitleid und zuletzt noch einen Satz für die Ewigkeit. Ganz gleich, was du gerade tust und mit wem du es tust, egal, wovon du gerade träumst und mit wem du träumst, egal, wie deine Gefühle sind und mit wem du sie teilen magst, schicksalsergeben warte ich im ewigen Olden auf all das Große, was dereinst kommen mag oder zu kommen sich weigert. Herzlich und höflich dein immer an dich denkender Jackpot. Der Brief war lang, wirklich lang. Ich habe ihn mehrmals durchgelesen, bin überzeugt von jedem Wort und habe ihn in ein Kuvert gesteckt. Aber als ich das Kuvert beschriften wollte, kommt mir in den Sinn, dass ich gar keine Adresse habe von ihr, in Belgien nicht und Sophie genau nicht. Klar hätte ich noch im Netz nachschauen können, ob ich die Adresse finde, logisch. Ich weiss selber nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Dann habe ich also den grossartigen Brief fix fertig geschrieben und verpackt, aber die Adresse noch nicht raussuchen mögen. Das Gute war immerhin, dass ich unterdessen so viel müde war, dass ich endlich schlafen konnte. Als ich erwache, ist der Mittag schon durch. Ich habe heiss und kalt geduscht, dann bin ich in die Küche gehockt und an den Kopf stützen, weil er trotz der Dusche noch so schwer war, dass ich ihn mit dem Hals allein unmöglich tragen konnte. Ich habe mich dann fast verwundert, als ich den Brief an Fanny auf dem Tisch gesehen habe. Was habe ich eigentlich geschrieben? Habe ich mich angefangen zu fragen. Ich habe das Kuvert aufgerissen und alles noch einmal langsam durchgelesen. Ein Schämmer, eine Blamage, ein Brief, der nie im Leben dürfen geschrieben werden. Zum Glück habe ich die Adresse nicht rausgesucht, sonst wäre er möglicherweise schon abgeschickt gewesen. Ich habe den Brief verrissen und die Pfötzchen im Eschenbecher verbrannt. Ich habe den Flämmchen zugeschaut und war ein bisschen erschüttert über mich selber. Warum kann man als Mann in Verliebtheit innen dieser wenn nachhaltig den Verstand verlieren? Ich weiss nicht, ob Frauen so hirnlos werden können, wenn sie sich verlieben. Ich selber kenne nur einen Typen, der sich so lächerlich machen kann, wie ich mich gemacht hätte, wenn ich den Brief in der Nacht noch abgeschickt hätte. Der Bross bei Mary May hat das mal thematisiert, das mit der Dummheit vom verliebten Mann. Dann, wo er Carmen hat geschrieben und immerhin ist es ein Klassiker geworden. Nach dem dritten Kaffee hatte ich endlich das Gefühl, ich sei wieder ein Mensch und mein Kopf sei tatsächlich ein Teil von mir. Ich habe das Fenster aufgemacht und ein auf die Gleise runtergeschaut. Am Morgen schaue ich am liebsten Güterzüge, lange, lärmige Güterzüge, die in allen Sprachen und Farben beschriftet sind. Und auch wenn es streng nach der Uhr schon Nachmittag war, hatte ich den Eindruck, es sei noch richtig, richtig schön morgen. Dümmer war allerdings, dass mir das Telefon aus dem guten Moment rausgerissen hat. Es war mein Bruder. Er läutet selten an, aber jetzt hat er es gemacht, weil er mir etwas Wichtiges hat wollen sagen. Er war an einem Anlass gewesen, so ein Apero für Kaderleute, so Networking-Zeug, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er dort jemanden gelernt kennen, eine Frau, die für einen Verlag arbeitet. Dann hat er erzählt, sie brüht, also ich sei Schriftsteller und vielleicht habe sie auch mal Zeit, mein neuestes Manuskript zu lesen. Und sie, also die Verlegerin, die haben gesagt, warum nicht und ich soll mich doch melden. Habe nicht irgendeiner etwas gesagt, ich suche einen Verlag? Nein, das nicht, aber ich denke, es kann nichts schaden, wenn du schon der ein oder andere Kontakt hast. Hat jemand behauptet, ich habe keine Kontakte? Jetzt tue doch nicht so. Es ist ja nur ein Angebot. Borowski heisst sie, Silke Borowski vom Pukeno Verlag. Ich kann dir ihre Telefonnummer geben, dann nimmst du mal unverbindlich Kontakt auf. Sie hat jedenfalls gesagt, es interessiert sie, was du schreibst. Du musst einfach sagen, du hast einen Tipp von mir und du seist mein Bruder, dann weiss ich sofort Bescheid. Silke was? Silke Borowski. Sie ist die Verlagsleiterin von diesem Pukeno Verlag. Eine Deutsche? Ich weiss doch nicht. Ihre Eltern vielleicht, ich habe sie nicht gefragt. Spielt es eine Rolle? Nein, es spielt keine Rolle, aber ich weiss ja nichts über den Verlag. Ich kenne die Silke nicht. Ich habe keine Ahnung, ob sie meinen Literaturstil gutiert oder ob mein Zeug überhaupt zu diesem Verlagsprogramm passt. Vielleicht ist ja das ein Esoterik-Verlag oder sonst etwas Geschlieferiges. Eben, darum sage ich, du sollst Kontakt aufnehmen. Ich habe jetzt vorgespurt, aber den Rest musst du selber machen. Also, okay, überlegen wir es mal. Es ist komisch. Auf die eine Seite bin ich ein bisschen beleidigt, dass der Bruder schon in mir zu fragen, so einen Kontakt geht anzeigen. Das Manuskript ist ja noch gar nicht fertig und abgesehen von dem bin ich gross genug, um selber zu mir zu schauen. Gleichzeitig hätte ich einfach sollen dankbar sein und Merci sagen und nicht so bucklig du am Telefon. Weil genau geschaut, freut es mich. Er meint es gut und der Verlag wäre ein Verlag. Ich habe den Notizzettel mit dem Namen und der Telefonnummer gut im Portemonnaie versorgt und mir vorgenommen, ich rufe dieser Silke an, wenn ich mal in der richtigen Stimmung sei. Das Telefongespräch war einfacher, als ich gemeint habe. Der Zettel mit der Nummer habe ich 4 Tage mit mir herumgedreht. Ich habe den Anruf vor mir hergeschoben, weil ich nicht recht gewusst habe, was ich dann sagen will. Aber nachher stellt sich heraus, dass die Frau Borowski schon darauf gewartet hat, dass ich anrufe. Mal, sie können sich gut erinnern, dass er meinen Brüder gesagt hat, ich sei Schriftsteller und dass es schön wäre, wenn wir uns kennenlernen würden. Sie hat mich dann gerade eingeladen, hat mir erklärt, wie das in der Verlag fing und hat gesagt, es sei kein Problem, dass ich noch nicht fertig sei mit dem Roman. Ich soll einfach mitnehmen, was ich habe. Als ich in Basel ankomme, stehe ich zuerst mal einen Moment lang im Bahnhof rum. Ich weiss nicht warum, aber ich stehe einfach gerne im Bahnhof rum. Das hatte ich immer schon gehabt, gleich ob daheim oder im Ausland. Bahnhöfe gefallen mir. Bahnhöfe haben fast immer eine eigene Persönlichkeit. Und eben, also habe ich in diesem Basler Bahnhof rumgestanden, oben in der Überführung, ein bisschen den Leuten zugeschaut und so. Dann höre ich ein Geschrei. Ziemlich weiter hinten liegt eine ältere Frau am Boden und einen Typ um die 30 Säckchen mit der Handtasche von dieser Frau in meine Richtung. Auf den ersten Blick war es recht ein geübter Sprinter, sauberer Laufstil, gute Schrittkadenz. Ein Dreistiebe versuchen Taschen mit Gewalt an sich zu reißen. Dabei kann es bei den Opfern zu schmerzhaften Verletzungen kommen. Tipps der Polizei: tragen Sie die Handtasche einseitig angehängt an der verkehrsabgewandten Körperseite. Er ist in meine Richtung gelaufen, schnell und sportlich. Einen Dreistieb wird sich seine Beute mit Gewalt holen, heisst in den Merkblättern für polizeiliche Präventionsabteilung. Lassen Sie die Tasche baldmöglichst los. Wir wollen nicht, dass Sie sich durch Abwehrverhalten Verletzungen zuziehen. Der Typ mit dem Handtäschchen ist immer näher und noch näher gekommen, mit konzentriertem, wachem Blick. Wertsachen, Ausweise und Schlüssel, wenn möglich, am Körper in einer Innentasche tragen. Hell beleuchtet und verkehrsreiche Wege und Straßen nutzen. Fremden keinen Einblick in die finanziellen Verhältnisse gewähren. Er hat wirklich einen tiptopen Laufstil gehabt, zügig, aber nicht verkrampft. Schon klar, habe ich gedacht, schon klar, der will so schnell wie möglich die Stegen ab und am Ausgang entgegen und in Menschenmenge von Stadt verschwinden und adieu merci. Wahrscheinlich kennt er sein Metier. Ein paar Leute haben sich um die Frau am Boden gekümmert. Einen Mann um die 50 ist halbherzig am Handtäschchen Räuber noch, hat aber vom Tempo her keine Chance gehabt, das hat man von weitem gesehen. Ich bleibe stehen, wenn ich nichts checken würde. Aber oder die bei mir vorbeigesäckelt ist, habe ich ihn sauber gestöckelt. Im Schutten wäre es eine rote Karte gewesen, diskussionslos, klare Notbremse. Der Sprinter ist Länge noch um. Ich bin sofort zu ihm ab, habe ich meinen Arm hinter den Rücken gedreht und an ihn festgehalten. Dem Griff haben wir als Buben der Polizeigriff gesagt. Der andere Typ, also der, der ihm noch wollte, ist endlich auch gekommen und hat davon mal das Handtäschchen sichergestellt. Sie gab einen guten Tagen, mir das auch. Hungerleutung der Polizei, ja, hat er gesagt. Und das Telefon aus dem Hosensack genommen. «Das ist in Ordnung. Ich habe den Bursch so lange noch nie gesagt und darauf geachtet, dass er sich nicht von meinem Griff lösen kann. Es war wirklich nicht so schwierig, weil der Handtäschli Räuber hat keine Wank gemacht, ist schlaff und resigniert dort gehauert wie einer, der sein Schicksal schon lange akzeptiert hat. Die meisten Leute, also ich meine jetzt die, die sich überhaupt für solche Zwischenfälle interessieren und nicht sowieso nur ohne Empathie ihren Weg gehen, sind 20 Meter von uns weg bei einer alten Frau gewesen, die jetzt wieder gestanden ist und sich gefreut hat, dass sie ihr Handtäschchen zurückbekommt. Zu mir und dem Sprinter haben alle Passanten eine Art Sicherheitsabstand eingehalten. Aber dann sehe ich eine jüngere Frau mit einem kleinen Bub an der Hand. Der Bub zieht die Frau zu uns in die Nähe. Sie hat ihm auf Französisch gesagt, er müsse keine Angst haben und er soll ganz ruhig bleiben. Aber der Kleine, der vielleicht 5 oder 6 war, hat fest an den Hang von dieser Frau gezogen. Als er nah genug ist, sehe ich, wie er fast tonlos rennt. Und dann fährt er an, ganz leise: «Papa! Papa! Papa zu dem sagen, was ich am Arm habe. Das dünne Stimmli ist ein meiner bis weit, weit unter die Haut. Papa, Papa, Papa. «C'est ton fils?» habe ich noch leise gefragt und der andere hat scheuch genickt und am Boden geschaut. Er hat sich geschämt, seinem eigenen Giel in die Augen zu schauen. Als ich den Bübel gehört habe und den Vater gespürt habe, ist mir alles durcheinander geraten. Meine Gewissheit, dass ich den Sprinter der Polizei abliefern muss, dass es eine klare Gerechtigkeit gibt und dass mein Verhalten dieser Gerechtigkeit entgegenkommt. Alle solchen Gewissheiten sind mir in diesem Moment abhanden gekommen. Ich habe dem Räuber ins Ohr geküschelt, die Lunge gerade los und er soll absäckeln. Er hat es begriffen und als er gespürt hat, dass ich ihn nicht mehr richtig habe, ist er wieder losgesprintet. Blitzschnell und unverkrampft, immer geradeaus, immer am Ausgang vom Bahnhof entgegen. Habt ihr Sorge, habe ich noch gedacht, und auch kurz den gleichen da, ich will ihn noch verfolgen, nur pro forma natürlich. Als ich zurückgelaufen und noch leicht übertrieben nach Luft schnappen, sind schon zwei Kantonspolizisten dort gestanden und haben sich erkundigt, was genau passiert sei und ob jemand den Delinquent beschreiben könnte. Er ist mir gerade ab, habe ich gesagt. Ich habe ihn so lange festgehalten, wie es gegangen ist, aber vor nicht einmal einer Minute ist er mir ab. Wäre er nur ganz, ganz wenig änder da gewesen, hätte ich ihn wahrscheinlich nur gepaart. Wir sind so schnell gekommen, wie es gegangen ist. «Ja, klar, sorry. Ich meine es ja gar nicht als Vorwurf. Die haben gemacht, was die können und ich auch.» Einer von beiden hat meine Personalien aufgenommen und dann hat er mir gesagt, ich soll beim nächsten Mal gescheiter nicht versuchen, selber den Sheriff zu machen, weil es nämlich nicht immer so glimpflich ausging. Ich habe mich selber und andere gefährdet. Das korrekte Verhalten in so einem Fall sei immer zuerst an die eigene Sicherheit denken und die Polizei kommen. Und dass ich doch so gut soll sein, sie auf eine Posten zu begleiten, dass sie ein Protokoll aufnehmen können. Die Frau, die bestohlen ist worden und der Typ, der am Räuber nachher wollte, sie auch mitkommen. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen zuerst mit der Frau reden, sie habe schliesslich am meisten gelitten. Ich habe im Vorzimmer gewartet und als ich endlich wieder draussen war, habe ich gewusst, dass ich nicht mehr rechtzeitig zum Termin mit der Frau vom Verlag komme. Die Frau Borowski hat total locker reagiert, als ich endlich dort war. Ich habe ihr alles erzählt und sie hat interessiert zugelassen und zuletzt hat sie gelacht und gesagt, das sei ja spannender als ein Krimi. Ob es spannender sei als ein Krimi, wüsste ich nicht, habe ich gesagt, aber ganz sicher sei es trauriger. Und wenn sie gehört hat, wie der Bub dort «Papa, Papa, Papa» gesagt hat, dann wüsste sie vielleicht, was ich sagen will. «Ja, klar. Ich kann es mir lebhaft vorstellen. Was muss denn diesem Kind vorgegangen sein?» «Ich glaube nicht, dass sich das Kind sehr viel überlegt hat. Es hat vor allem Angst gehabt, Angst um seinen Vater.» «Herr Gobeur, Sie müssen wirklich nicht Hochdeutsch mit mir reden», hat Frau Borowski gesagt. «Ich verstehe sehr gut Mundart.» «Keine Ursache, wissen Sie, ich rede sehr gerne zwischendurch mal wieder Hochdeutsch. Doch, doch, es macht mir Freude, ein bisschen zu praktizieren. Aber ich verstehe schon, was Sie mir sagen wollen. Viele Deutsche, die hier leben, möchten nicht, dass die Schweizer mit ihnen Hochdeutsch reden und viele Schweizer wollen nicht, dass die Deutschen Mundart reden. Es ist ein wenig, als wachten alle eifersüchtig über ihre eigene Sprache. Als hätten sie Angst... Die eigene Sprache könnte irgendeinen Schaden nehmen, sobald sie von einem Fremdsprachigen gebraucht wird. Auf das aber hat sie schon wieder gelacht. Sie hat gesagt, das sei gar kein schlechter Gedanke. Aber nachher ist sie sofort wieder geschäftlich geworden und hat gefragt, ob ich das Manuskript dabei habe. Wenn ich einverstanden sei, wollen wir mal über meinen Text reden. Ich soll doch vielleicht am gescheitsten zuerst mal erzählen, um was es ging. Und ob ich mir schon Gedanken gemacht habe, an welche Leserschaft, dass sich die Geschichte könnte richten. Nein, solche Gedanken sind mir total fremd. Was ich will, sind eine Geschichte erzählen und die Geschichte müsse sich an die Realität orientieren und gleichzeitig müsse sie die Wirklichkeit verwandeln, weil sonst sei es nicht Kunst. «A Alles in allem bin ich auch etwa eine Stunde in diesem Verlag und habe in dieser Zeit 3 Kaffee verraumt. Sie hatten darum eine gute Kaffeemaschine. Ich habe versucht zu erklären, warum ich die Geschichte so und nicht anders konzipiert habe. Und zuletzt habe ich ihr noch eine Kopie von diesen Seiten gegeben, die ich bis jetzt geschrieben habe. Sie sind gespannt, das zu lesen, hat sie mir zum Abschied gesagt, und sie melden sich in den nächsten Tagen. Ich habe Merci gesagt und es war mir eine Freude gewesen und hoffentlich auf bald und vielen Dank auch, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben. Bestimmt haben Sie auch eine volle Agenda und ich weiß das wirklich zu schätzen und wünsche Ihnen alles Gute und einen schönen Abend. Dann habe ich am Brütsch angerufen. Ich sei noch zu Basel und ob er Zeit hat für ein Bier. Hat er natürlich nicht gehabt, was mich nicht verwundert hat. Man muss es von Logik her anschauen, ich meine, bei dem Zapfen, was sie ihm dort in Chemie zahlen, da würde so eine Bierpause jetzt mit am Nachmittag brutal auf das Budget schlagen. Das muss nicht verleiden. Wenn der Geld anläuft, muss noch laufen, das ist überall so, das ist das Grundprinzip der freien Wirtschaft. Immerhin hat der Brütsch noch gefragt, wie es im Verlag sei gegangen. Sehr gut, habe ich gesagt, optimal. Und das hat ihn offenbar gefreut. Es sei ihm gesagt worden, das seien wirklich tiptoppe Leute. Und er selber, er hat den Eindruck, ich würde in das Verlagsprogramm reinpassen. Wieso meinst du? Du hast ja das Manuskript noch gar nicht gesehen. Aber du hast mir ja schon so manchmal erzählt, um was es geht. Und die haben sehr ein gutes Lektorat. Das sei überhaupt eine top seriöse Bude, was in dieser Branche nicht selbstverständlich sei, hat er noch behauptet. Sagt wer? Einer, den ich vom Tennisclub kenne, der Roger, dem seine neue Freundin ist Deutschlehrerin an einer Kante im Basel-Land und sie hat noch ein gutes Gewissen zu erzählen. Gut, sehr gut. Dann hoffen wir jetzt mal, es gäbe etwas. Der Brütsch hat noch einmal betont, es tut ihm leid, dass er keine Zeit hat, um jetzt eins zu ziehen. Und dann hat er vorgeschlagen, ich soll bei ihnen am Empfang vorbei, er lange ein Gouvert dort für mich. Das habe ich mir nicht zweimal sagen. Ich also blitzartig zum Empfang vom Chemiekonzern grüßlich gesagt und gewartet, bis sich endlich so eine Empfangsdame bequemt, mich von oben bis unten zu studieren. Was ich muss haben, fragt sie in einem Tonfall, wo mir sofort zu verstehen gibt, dass ich in einem solchen sauber geputzten Entree sehr wahrscheinlich am falschen Ort bin. Mein Name ist Gobeur. Ob echt der Herr Anton Gobeur für mich ein Gouvernet hingerlegt. Sofort hält sich das Gesicht unter dieser Piccolor-Frisur deutlich auf. «Ja, so, ihr seid also der Bruder vom Herrn Gobeur.» «Jawohl», habe ich gesagt, «genau so sei es. Ich sei am Gobeur, sein Bruder oder er meine, je nachdem, von welcher Seite dass wir es anschauen wollen. Wir sind echte Brüder, beide aus dem gleichen Bauch, wie die Afrikaner alle sagen.» «Schön, also der Herr Gobeur hat tatsächlich ein Gouvert für euch hingerlegt. Einen kleinen Moment, ich bringe es gerade.» «Merci», sage ich und stecke das Gouvert in die Innentasche vor Kutte. «Aber bevor dass ich vom Bett laufe, frage ich sie noch ganz scheuch, ob ich so etwas fragen darf.» «Bitte», sagt sie. «Dir, es tut mir leid, wenn es vielleicht ein bisschen persönlich ist, aber sagt mal, wenn ihr in einem Passbüro die Torfarbe angeben müsst, was geht er denn an? Schwarz oder blond? Ich meine, so auf den ersten Blick dünkt es mir noch schwer zu sagen, welches von beidem das der Ton angibt. Was ist das Problem? Was wollt ihr sagen? Fragt sie schon leicht provoziert. Nichts, das hat mich einfach Hunger genommen, aber ihr habt schon recht, es geht mir nichts an, heute schönen oben.
In unserer Mundartsendung «Schnabelweit» haben Sie heute die 5. Folge gehört von unserer 7-teiligen Sommerlesung «Die schöne Fanny». Erzählt hat der Autor Pedro Lenz gerade selber. Musik Christian Brandschen, Technik Roland Fatzer und Franz Baumann, Redaktion Markus Gasser und Regie Buschi Luginbühl. Die nächste Folge haben wir Ihnen heute in einer Woche auch wieder in der Schnabelweide von 9 bis 10. Und die bisherigen 5 Folgen gibt es im Internet zum Nachlosen oder Nochmalhören unter srf1.ch bei Sendungen von A bis Z und Schnabelweide. Die vollständige Fassung gibt es aber auch als CD-Box in jeder Buchhandlung oder direkt beim Kosmos Verlag via info@kosmosverlag. Kosmos mit C und zusammengeschrieben info@kosmosverlag.ch. Nach der 10 Nachricht und dem Sport nimmt es mich Wunder, was für gäbige Militärartikel sie so im Alltag brauchen. Vom dicken Mantel bis hin zum Militärkochbuch. Das Ganze zu Ehren vom Ex-Militärminister Gnägi, seinem 100. Geburtstag.
Vielleicht ist es die Lockerheit, wie du dein Leben angehst. Vielleicht ist es der Optimismus, der von dir ausgeht. Vielleicht ist es einfach die Art, wie du mit mir kannst umgehen kannst. Vielleicht sind es die Wörter, die man nie mehr so hat gesagt. Und wenn ich dir du tust mir gut, tust mir so gut. ein Schicksal gewesen, das uns zwei zusammen da hat. Vielleicht ist es die Sicherheit von dir, die mich befreit. Vielleicht ist es einfach so, dass wir zwei zusammen gehören. Du tust mir gut. Und wenn ich dich
der Gruppe Spahn sind wir auf die Szene zugegangen hier auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.